Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven?
Yes!
Wusstest du eigentlich, dass auch mich bisweilen ein schlechtes Gewissen plagt?
Nein, nein, nein.
Also jetzt sozusagen in advance plagt mich das schlechte Gewissen, weil ich das Gefühl habe, dass wir das den Bayern-Fans eigentlich nicht antun können, was wir heute vorhaben.
Weil oh, warum?
Naja, weil es denen ja jetzt sowieso nicht so ganz prall geht.
Ohne Witz, also es gibt Momente, wo ich empathisch bin.
Wann waren die?
Ja, aber ehrlich, das finde ich, kann man machen. Ich ja? find, also Bayern-Fans müssen das ertragen. Was müssen denn andere alles erdulden?
Ja, aber du weißt auch, dass
die Schalker.
Die Schalker. Du weißt, dass wir uns bis heute dagegen gesträubt haben, diese 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04 nochmal hier zu thematisieren.
Aber wann immer wir über Schalke gesprochen haben, ging es ja um Liebe und das Scheitern im Leben.
Ja. Ich möchte auch nur vorwegschicken, dass wir das nicht nur aus hämischer Schadenfreude machen.
Nein.
Sondern auch aus einem gesunden journalistischen Interesse heraus.
Es heißt nämlich 25 Jahre Mutter aller Niederlagen.
26. Mai 1999, das, wie sagen wir eigentlich, sagen wir Nou Camp oder sagen wir
Camp Nou? Ich sage immer Nou Camp. Camp Nou, ich finde Nou Camp immer ganz
Camp Nou
gut.
Klingt so schlau, ne?
Ja, ich hatte mal eine Kollegin hier bei WDR 2, die hat moderiert und moderierte das.
Ja.
Und da bettelte man sich und ich dachte irgendwie, ist doch das Nou Camp. Und sie hatte, glaube ich, recht, aber ich finde, es ist das Nou Camp.
Ja, dann nehmen wir Nou Camp.
Findest du das in Ordnung?
Ja,
aber wir sagen nicht Man U.
Nein, das dürfen wir nicht sagen, weil dann kommen viele, und wir haben ja auch einige Hörer, die in England leben,
yes,
die deutsche Wurzeln haben, die unseren Podcast regelmäßig hören, die uns auch regelmäßig schreiben, die große Fans sind von Manchester United, und da werden wir natürlich einen Teufel tun und Man U sagen.
Na, hundertprozentig nicht. Ich hatte übrigens jetzt in der vergangenen Woche einen Auftritt in Osnabrück mit meiner Fußballerotik, und dann kam danach Isam. Und der ist Amerikaner, der in Deutschland aber auch seine Wurzeln hat. Der wohnt in Atlanta und der ist Heavy-Hörer, spielt das seinen Söhnen vor immer. Also er hört das dann in Amerika und wir haben eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Und ja, also er sagte, Leute, wir sind da draußen, wir sind in der Welt. Und es ist so schön, dass ihr uns Fußballgeschichte beibringt und auch immer wieder erzählt. Und auch für ihn wird das ein Eintauchen sein in das Jahr 1999 heute.
Ja, denn 1999, am 26. Mai 1999, trafen der FC Bayern München und Manchester United in einem Finale aufeinander, an das sich jeder Zeit seines Lebens erinnern wird. Und er wird auch genau wissen, wo er das verfolgt hat, dieses Finale. Ich beispielsweise habe es im Underground gesehen in Köln, draußen im Biergarten.
Ich auch.
Nee.
Aber ja, wir kannten uns, glaube ich, noch. Nee,
da kannte man es noch nicht.
Das war kurz.
Das war kurz bevor ich
kurz zum WDR vor gekommen. Unserer Vermählung.
Du hast das da auch gesehen?
Ja. Ja, das war ja früher so, dass dann da Fernseher aufgestellt
draußen
wurden
war
draußen.
Und die Sonne strahlte da rein, man konnte kaum was erkennen.
Und die Stimmung hätte besser nicht sein können, eigentlich am Ende.
Ja.
Die Leute sind richtig ausgerastet da.
Komplett. Und es war, natürlich gab es die Schadenfreude-Fraktion, die war nicht klein.
Nein, die war nicht klein.
Aber es gab auch die Fraktion natürlich der Heavy Bayern-Fans. Und ich bin rausgegangen nach diesem Spiel und stand dann nachher einsam irgendwann am Tresen. Das ist ja irgendwie auch so mein Lebensmotto, einsam am Tresen. Und habe nicht genau gewusst, wie ich mich eigentlich fühlen soll. Auf der einen Seite dachte ich, boah, wie geil ist das denn? Ich meine, also wenn du als Gladbacher sowas erlebst, wie der größte Rivale, das ist natürlich da auch schon lange Zeit her gewesen, aber dein größter Rivale, wie der alles verliert in so kurzer Zeit. Auf der anderen Seite konnte ich nicht verleugnen, dass ich auch ein gewisses Mitgefühl in mir trug.
Ich glaube, ich war 27 und da waren so Gefühle wie Schadenfreude oder so in mir noch größer angelegt als heute. Ich glaube, ich werde das sehr lustig gefunden haben. Ich weiß noch, dass Bayer Leverkusen zum Beispiel ähnliche Zeit in Köln mal die deutsche Meisterschaft verspielt hat. Und am Abend traf ich dann im Underground auch dann Fans von Leverkusen. Und ich habe mich versündigt, glaube ich, aus heutiger Perspektive. Ich war damals schon echt ein schadenfroher Typ. Also ja, irgendwie schon. Heute würde ich sagen, Wahnsinn, was für ein Drama. Und also, Ich wüsste um die Wucht des Ereignisses. Da nahm ich es nur als Anlass von, boah, das Leben ist aber ganz schön verrückt und lass uns Spaß haben.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber lass
Weil es passierte ja das, was man überhaupt nicht erwartete in diesem Spiel.
Nein, das Ding war eigentlich durch. Und dann war es eben doch nicht durch und deshalb reden wir 25...
Nein, es war ja nicht durch, genau.
Dann reden wir jetzt einfach 25 Jahre später nochmal in aller Ausführlichkeit darüber. Mhm. Bevor wir das tun, lass uns gedanklich nach Barcelona gehen.
Nach Barcelona?
Nach Barcelona mit einem der großartigsten Songs, der jemals über diese Stadt geschrieben worden ist. Das ist das Intro, wie ihr Musiker sagt. Der Freddie Mercury zusammen mit Montserrat Caballé, einer der großartigsten, theatralischsten Popsongs aller Zeiten über eine Liebe, die in Barcelona entstand und da auch wieder verblühte. Ein großartiges Lied.
Du bist ganz großer Fan von Freddie Mercury, ja, kann total. Das sein?
Ja, ich mag auch klassische Musik sehr gerne und ich fände, wenn das so gekonnt miteinander verknüpft worden ist, wir werden noch mehr hören, keine Angst, dann ist das einfach auch so ein Song für die Ewigkeit und deshalb finde ich, gehört er auch zu einem Finale für die Ewigkeit.
Ach komm Burkhard, ich hau jetzt mal einen raus. Wir nehmen übrigens heute in dem Studio auf, in dem ich gleich Sendung haben werde. Ich bin ganz fleißig und früh hier. Ja. Ich war gestern lange auf einer Party, es ist Sonntagmorgen. Mhm. Und bevor es dann hier gleich losgeht, sitzen wir im Studio. Ich habe hier den Plattenteller, mein Freund. Ich fahre das Ding mal an. Ja, alles war bereitet für Bayern München.
Und aber da steckt doch alles drin. Schmerz, Überschwang, Freude, Sehnsucht. Es ist alles drin in einem einzigen Popsong und über eine einzige Stadt.
Und es ist wirklich nur ein Schritt zu einem, wo auch alles drin steckt, zu Günter Koch.
Basler, Tor, Tor, Tor,
so.
Tor, Tor für war drin. Basler.
Ja, natürlich. Ja, da war er drin, das war kaum angepfiffen, das Spiel.
7. Minute oder so, ne? Freistoß, den Zickler rausgeholt hat.
Ja, und dann steht er da, ne? Mario Basler, Freistoß für die Bayern und der Effe sagt immer, der Schmeichel, der macht immer so einen Schritt zum Zentrum, nimm die lange Ecke. Hat der Mario gemacht, bumm, rein das Ding. Und Bayern war ja so viel besser, es war ja eine gemähte Wiese, weil es lief ja alles so auch in dieser Champions-League-Saison.
Ja, die Bayern mit einer echt beeindruckenden Saison, im Viertelfinale noch sehr souverän gegen den deutschen Meister, den ersten FC Kaiserslautern. Das muss man an dieser Stelle auch mal ein bisschen zelebrieren.
Den Otto Rehhagel,
genau.
Ersten FC Kaiserslautern.
Das war aber eine ziemlich eindeutige Geschichte, ich glaube 2-0.
2-0, 4-0.
4-0, genau. Mhm. Und dann das Halbfinale gegen Dynamo Kiew, 3-3 im Hinspiel. Mhm. Und dann im Rückspiel, ich werde es nie vergessen, Günter Koch ist der Reporter, ich habe es leider nicht gefunden, aber Günter Koch ist der Reporter im Radio und ist verzweifelt, weil die Bayern einfach kein Tor schießen. Das ist ein Riesenkick. Dynamo Kiew mit ganz großen Möglichkeiten. Kahn überragend. Und dann hat Basler den Ball. Und er ist, Basler, Basler, jetzt haut er auf! Und dann macht er Pause. Der Ball landet im Tor. Ich sag's doch.
Ah, echt? Ja, Leute, ihr könnt das genießen. Wir werden noch vieles von Günter Koch, diesem Radiogenie.
Ja.
Ne? Oder?
Das ist ein Lautmaler, wie es ihn davor und danach nicht mehr gegeben hat.
Würdest du sagen,
ja.
er ist ganz oben, er ist die Krone der Schöpfung in der Radioreportage?
Naja, er ist so einzigartig, Reportage ist immer Geschmackssache, Sven. Und
Günter, ja, du bist aber auch ein echt sehr, 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 sehr guter.
Günter Koch ist einfach, der hat Sachen gemacht, die vor ihm keiner versucht hat. Wir werden das heute auch noch ja ein paar Mal hören. Und was nachher auch keiner mehr gemacht hat, der hat sich komplett auf sich selbst verlassen und nicht auf irgendwelche Statistiken, die er da auf vor sich liegen hatte.
Aber wenn man dann diese Künstler hört, fragt man sich, warum wurden die auch völlig zu Recht so abgefeiert? Er brachte ja auch Intellekt mit. Es war ja nicht nur lautmalerisches und impulsives, aber das auf dem Boden seines breiten Wissens war natürlich genial.
Ja, der war einfach ein totaler Individualist.
Lehrer.
Und war ja auch innerhalb der ARD, das kann man an dieser Stelle auch sagen, war ja nicht unumstritten. Mhm. Er wurde geliebt von den Fans, aber wenn du so viel Liebe erfährst als Reporter, dann wächst du natürlich auch Begehrlichkeiten oder Eifersucht oder keine Ahnung, was da an Emotionen in der Kollegenschaft wachgerüttelt worden ist, auf jeden Fall hat Günter Koch nicht ein einziges Länderspiel übertragen.
Ja, ja, ja gut, das ist in der Tat in dieser Arbeitsgemeinschaft dann manchmal sind das komische Wege bei Abstimmungen. Ja. Das Interessante an dieser Saison war ja auch, dass es die erste Saison von Ottmar Hitzfeld war, der ja schon mit Borussia Dortmund eigentlich im Downswing der Mannschaft nochmal die Champions League gewonnen hat, aber Dinge nahmen ein Ende in Dortmund und er wechselte und das war der große General im deutschen Fußball hin zu den Bayern und es war seine erste Saison. Sie wurden deutscher Meister, aber es war ja so vieles möglich in diesen Wochen, wo so vieles verloren ging.
Naja, sie hatten dann im Mai einfach die Option, das Triple zu holen. Das hatte noch keiner geschafft vor ihnen und sie waren sich ziemlich sicher, dass sie das hinkriegen könnten und wussten auch, dass der größte Stolperstein zum Triple natürlich Manchester United war. Manchester hatte zu diesem Zeitpunkt die Meisterschaft in der Tasche, hatte den FA Cup gewonnen und jetzt fehlte denen zum Treble, wie man auf Englisch sagt, eben noch dieser Champions League Erfolg und Manchester United hatte eine Wahnsinnssaison gespielt, unheimlich erfolgreich, über 120 Tore geschossen in einer Saison, wo sie vorne alles kurz und klein geballert haben. An dieser Stelle auch schon mal der Hinweis, dass in der kommenden Woche dieses Finale aus der englischen Perspektive erzählt wird. Ne, das müssen wir schon noch am Anfang sagen, dass wir jetzt heute die Perspektive Manchester United ein bisschen ausklammern und dann in aller Ausführlichkeit in einer Woche dann das Finale nochmal aus Sicht
der Aber der Titel erzählen. Kann dann nicht lauten, 25 Jahre Mutter aller Niederlagen, Teil 2.
The mother of all triumphs.
Victories, no.
Nein, weißt du, wie wir es nennen?
No.
Football, bloody hell.
Ja, Zitat, ne?
Ferguson.
Ferguson, bloody hell. Du, da hat's ja sowieso, ach, das fand ich, komm, wenn wir schon bei ihm sind und eben bei Hitzfeld, klar, die Bayern haben verloren. Nach der Pressekonferenz und allem, was da passierte in diesem Nou Camp, hatten sie dann ihre Medienchefs und trafen sich in einem Gang und sie merkten, oh, da ist ja der Hitzfeld und da ist der Ferguson und die Medienvertreter gingen weg, also ne, das war Hörwig, Markus Hörwig von Bayern München und derjenige, der dann Alex Ferguson da in diesem Wahnsinn da begleitete und es gab diesen intimen Moment, wo nur die zwei in einem Gang standen und Alex Ferguson hat gesagt, wir haben es angeschaut und ich habe ihn in den Arm genommen und nur sorry gesagt. Und dann sind sie weitergegangen. Und dann, was mich wirklich berührt hat, 6 Monate später haben sie Abend gegessen zusammen. Also Alex Ferguson und Ottmar Hitzfeld in einem Hotel, die hatten sich dann getroffen. Und Ottmar Hitzfeld hatte seine beiden Brüder dabei. Also Ottmar Hitzfeld, seine beiden Brüder und Alex Ferguson, sie essen in einem Hotelzimmer. Und Alex Ferguson sagte, was ihn total beeindruckt hat, dass die Brüder und auch Ottmar Hitzfeld nie von Glück oder Pech gesprochen haben, sondern ihm einfach gratuliert haben und es einfach so genommen haben, wie es war. Ja. Das fand ich schon beeindruckend.
No comment on that.
No comment on that. Also Bayern München führt mit 1-0, Burkhardt.
Und ist die bessere Mannschaft?
Viel bessere Mannschaft. Und die Reporter, die reden sich förmlich in einen Rausch, die reden den Sieg herbei. Kann das eigentlich passieren als Reporter?
Sollte nicht passieren.
Ja, aber an der Seite von Günter Koch saß ja auch einer wie Hans-Peter Pull.
Ja.
Es sind noch 8,5 Minuten, die der FC Bayern bangen muss. Aber sie haben über so weite Strecken jetzt hier sicher und konzentriert gespielt, dass sie sich diese Sache nicht mehr werden nehmen lassen.
Hans-Peter Pull war sich also sehr sicher, ein ausgewiesener Bayern-Fan, der auch über viele Jahrzehnte hinweg auch Stammgast war bei der Weihnachtsfeier des FC Bayern München.
Der kam ja aus Duisburg ursprünglich. Der kommt
ursprünglich aus Duisburg. Beim Westdeutschen Rundfunk ist er damals nicht untergekommen. Dafür dann beim Bayerischen Rundfunk ist er auch Länderspielreporter geworden, anders als Günter Koch. War also eher
Wir haben, glaube ich, alles gesagt, oder?
Er war kompatibler. Und der Hans-Peter Pull, für mich ist das der Gentleman-Reporter. Ein Typ mit so ausgewiesen perfekten Manieren. Unglaublich. Ja. Immer perfekt angezogen. Ja. Ich habe ein einziges Spiel mit ihm zusammen übertragen. Das war das DFB-Pokalfinale 2008, glaube ich, in Berlin zwischen Dortmund und Bayern München. Da saßen wir zusammen, haben das Spiel zusammen übertragen, ging damals auch in die Verlängerung. War ein Riesenspaß. Und wann immer wir uns danach wieder getroffen haben, haben wir uns an diesen Abend da im Olympiastadion erinnert und fanden das beide sehr besonders.
Ja, natürlich. Und es passiert hier auch Besonderes. Die Bayern waren drückend überlegen. Und es gab ja so, und das sollte später in der Rückschau auch etwas werden, wo der Finger in die Wunde gelegt wurde. Es gab ja diverse Auswechslungen. Ne? Alexander Zickler, für ihn wurde dann Mehmet Scholl gebracht. Ne? Mhm. Und Mehmet Scholl drehte richtig auf. Es steht 1-0. Boah, der rennt da wie ein junger Dachs über den Platz.
Und wie geschickt sie das Tempo immer wieder aus dem Spiel nehmen. Und wie sie bei der Kopfballabwehr vorhin bei dieser Ecke zu viert da sind. Halblinks Scholl. Scholl schießt, Schuss von Scholl! Oh, was für ein Schnalzerer! Aber schmeichelt dieser Riesen, dieser blonde Kasten, windet sich und dreht den Ball um den Pfosten ins Aus und jetzt faucht er.
Ja, und er hat sich da richtig an dem festgeknabbert, an dem Mehmet.
Toller Tricks, rechts angenommen, links vorgelegt, dringt auf halbrecht, könnte vorbeigehen, dann rechts macht er Übersteiger. Basler, du trickst, du musst schießen! Scholl, hau doch mal drauf. Scholl, Schuss und rein in die Tor. Nein, der blöde Pfosten. Der muss auch da stehen. Der Scholl hebt ihn nach toller Einlage vom Basler über den Schmeichel an den Pfosten. Und das wäre das 2-0 gewesen.
Ja, der muss auch da stehen. Ja. Wo kommt sowas her?
Weiß nicht, das kommt ganz tief. Das kommt von
Weil
irgendwo
das ist
ganz,
Kunst.
Das ist wirklich Kunst. Das ist schon fast dadaistisch.
Ja, genau. Du machst dir, ja, ernsthaft, mich bringt das weiter. Ja. Der muss auch da stehen.
Ja, ich wollte, es wäre anders, aber es geht ja nicht.
Es hat was von Cassandra, ne? Also so, im, das, ja, das, ja klar, ne? Oder Kismet, ne? Hm? Kismet, also dieses unabwendbare Schicksal. Das ist einfach, da ist, der muss auch da stehen. Hm. Ja.
Und nach Verrückt. Diesem Pfostenschuss passiert ja auf dem Platz etwas, von dem man im Nachgang zumindest auch zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen feststellen kann.
Zwei.
Lothar Matthäus lässt sich auswechseln.
Der 38-jährige Lothar Matthäus.
38, also im Frühwinter seiner Karriere angekommen. Und kann nicht mehr. Es ist ein heißer Maiabend und er hat viel geackert, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und Manchester United ist im Prinzip, konnte sich nie entfalten. Also das Spiel von Manchester United hat eigentlich so nicht stattgefunden, wie man es erwartet. Und es lag auch an Lothar.
Ich war zu diesem Zeitpunkt müde. Das habe ich dem Trainer signalisiert. Und aufgrund meines Signals hat der Trainer dann diesen Wechsel vorgenommen. Vielleicht war es auch ein Zeichen an den Gegner.
Mhm. Ja, und für ihn kam dann
Thorsten Fink.
Und nicht
Thomas Helmer.
Also es kam Thorsten Fink und nicht
Thomas Helmer, den viele erwartet hatten, der sich selbst, glaube ich, auch in der Startelf gesehen hatte, der ja nach dem Spiel noch in die Schlagzeilen gekommen ist, obwohl er keine Minute gespielt hat, weil er nämlich nach dem Schlusspfiff mit zwei ausgestreckten Mittelfingern vor der Tribüne posierte.
Wie hat er die ausgestreckt?
Ja, wie man Mittelfinger halt so ausstreckt, ja, wenn man beispielsweise, wenn man im Berufsverkehr unterwegs ist und jemand vor dir fährt,
ja,
der dreimal die Kiste abwirkt und noch über die Ampel rüberkommt und du bist dann aber schon wieder dran und kommst nicht mehr rüber.
Das sind die absoluten Kackäpfel.
Ja.
Die am schlimmsten sind die, du stehst da, in der Tat, die gucken am Handy und dann so, ach ja, okay, und dann noch über Gelb rüber und du bleibst über Rot stehen. Genau.
Und da das ist aber immer die Ampel mit der längsten Rotphase der Welt.
Aber war der Mittelfinger nach vorne, also beide nach vorne ausgestreckt oder rechts und links? Weil im Camp Nou oder Nou Camp ist ja so eine 360 Grad,
nee, es ist so eine, das
leckt
war,
mich alle am Arsch.
Ja, also ich würde sagen, es war eher so, ja, ich glaube, das war schon der Subtext. Mhm. Aber man kann sagen, die ausgestreckten Mittelfinger zeigten in den Abendhimmel über Barcelona.
An und für sich.
Ja.
Und der Abendhimmel, der musste da sein.
Ja, der musste.
Wie der Pfosten auch.
Ohne Himmel kommst du nicht weiter im Leben.
Also.
Auf jeden Fall hat der Herr Helmer dann danach ja noch eine Strafe zahlen müssen, 10.000 Mark. Mhm. Und hat sich dann auch versucht raus. Du kennst ihn ja so ein bisschen. Mhm. Der ist ja nicht doof. Mhm. Und der hat ja dann auch versucht, sich da so ein bisschen rauszuwinden und hat behauptet, diese Geste sei sozusagen eine Geheimsprache mit seiner Frau gewesen.
Ach, interessant.
Seine Frau, die oben auf der Tribüne saß, und das sei das verabredete Zeichen gewesen, dass sie jetzt mal runterkommen sollte.
Zwei Mittelfinger.
Ja.
Szenen einer Ehe. Also wenn ich das mache, kriege ich die Papiere.
Ja.
Ja. Ja. Dann war es also so, die Bayern führen immer noch 1-0.
80. Minute sind wir jetzt.
Es wird eben abgewickelt, das Spiel, genau. Und der Pfosten wurde schon getroffen. Und ach ja, dann war ja das noch.
Basler, Ecke von rechts, schön, kommt sie. Kopfball, meine Herren, der unterläuft den Ball. Fallrückzieher an die Latte, verdammt nochmal, erst war es der Pfosten, jetzt war es die Latte, Janker an die Latte, das ist die 89. Oder 84. Minute. Oh, der FC Bayern womöglich vor dem größten Triumph nach 23 Jahren wieder ein Sieg, zuletzt, wie gesagt, durch Bulle Roth gegen Saint-Étienne.
Ja, und die Betreuer des FC Bayern München, ich meine, das hat es schon häufiger gegeben. Es gab ja auch bei Michael Schumacher schon Kappen, die wurden millionenfach schon produziert, um die zu verkaufen. Und dann wurde er doch nicht Weltmeister. Die kannst du dann alle häckseln. Mhm. Bei den Bayern gab es eben auch solche Kappen. Und die Masseure brachten dann eben diese eine Kiste, wo diese T-Shirts drin sind. Ah, die Kappen. Ja, und der Mario Basler wurde dann ja ausgewechselt. Und
aber Moment, du darfst jetzt nicht so schnell über diese Ungeheuerlichkeit eines Fallrückziehers von Carsten Janker hinweggehen.
Oh, das stimmt.
Ich meine, der liegt wirklich waagerecht. Das ist, glaube ich, der einzige Fallrückzieher, den er in seinem Leben gemacht hat. Er trifft diesen Ball perfekt. Das ist technisch hoch anspruchsvoll. Schmeichel hätte keine Chance gehabt. Und er klatscht wirklich mitten Mang auf die Querlatte. Und an diese Szene kann ich mich noch erinnern, dass ich da vom Fernseher stand im Underground in Köln und dachte, das gibt's ja gar nicht.
Vor allen Dingen, als der in Köln Profi wurde, hätte ich es nie für Möglichkeiten, dass Carsten Janker mal so eine Karriere machen würde. Mhm. In Köln sah der noch wirklich aus wie ein Riesenbaby auf dem Platz. Ne? Ja. Erinnerst dich, ne? Und der war ja dann echt in seiner Prime bei den Bayern ein richtig guter Stürmer. Das war unfassbar, stimmt.
Ja.
Ja, und Mario Basler wird ausgewechselt. Ihm war schon alles klar. Irgendwie gibt schon so Signale Richtung Kurve. Hey, lasst uns mal heute richtig eindengeln. Ne? Mhm. Er setzte sich die Haube auf und war sich siegessicher.
Und er steht da, Janker, bei der Ecke. Und er macht Winki-Winki, der Basler, zum Publikum, zu den Bayern-Fans. Er steht 1-0 zu spielen, noch 7 Minuten.
Ja, wir haben einige Ein- und Auswechslungen schon skizziert. Das brachte ein bisschen Unruhe in den Laden.
Ja, und der Olli Kahn, der ja der Torhüter beim FC Bayern war, auch in jener Nacht, hat sich dann später mit Peter Schmeichelt vor den Fernseher gesetzt. Und die beiden haben überlegt, was da eigentlich los gewesen ist in diesen letzten Minuten, warum es dann auf einmal alles davon schwamm und alle Fälle nicht mehr zu greifen waren für den FC Bayern München. Und der Olli hat es dann versucht, dem Peter zu erklären.
Lothar Matthäus ist ja dann vom Feld gegangen und Thorsten Fink ist reingekommen und dann hat sich bei uns ein bisschen die Ordnung verändert. Manchester hat diese leichte, ja keine Verwirrung, aber diese leichte Unorganisiertheit damals bei uns gnadenlos ausgenutzt. But we learned a lot out of that moment for the next 2 years.
Yes, 2 years later they made it.
Und die Bayern-Fans waren natürlich noch an ihren Fernsehern oder im Stadion selbst. Unser Kollege Holger Dahl, ich habe den gestern Abend getroffen, er erzählte mir noch die Geschichte, weil ich ihm erzählt habe, dass wir uns um die Mutter aller Niederlagen kümmern. Hat gesagt, mit zwei, der hat Sport studiert, mit zwei Kommilitonen hat er hat einen alten Polo gehabt, aber dem hat er es nicht zugetraut. Die haben dann Karten bekommen für dieses Finale.
Ja.
Und dann haben sie sich einen Leihwagen genommen und sind dann eben, die hatten noch 24 Stunden bis zum Anpfiff. Und dann war ja alles, per UPS kamen die Tickets und so, alles kurz und Flüge hast du auch nicht mehr bekommen. Sind sie mit dem Leihwagen runter nach Barcelona und er ist, sagen wir so, er bricht nicht Wein zusammen, wenn Bayern München gewinnt. Er hat das natürlich nie vergessen, er hat das im Stadion erlebt. Und Julian Nagelsmann ist ja auch einer der vielen. Der junge Julian Nagelsmann, sein Vater ist Gladbach-Fan gewesen und Julian war mit seinem Bruder Bayern-Hardcore-Fan. Er hat gesagt, das war das Spiel, wo er dann vorm Fernseher geweint hat. Mhm. Ne? Und das ging ja ganz vielen so. Das war ja schon Wahnsinn, was dann eben noch passieren sollte. Es steht noch 1-0 für Bayern München, aber dann...
Jetzt kommt Schmeichel, der Hans-Peter hat nicht geklopft und hat mir es gezeigt. Der Schmeichel, Vorsicht, Schmeichel kommt, Vorsicht, der Ball kommt, Schmeichel mit dem Kopfball. Köln, raus mit dem Ding, raus mit dem Ding. Schuss, Achtung, Tor, 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 wenn der nicht im Abseits stand. Wenn Teddy Sheringham
nicht im
Abseits stand.
Klare Abseitsposition.
Ich glaube, Sheringham stand im Abseits, Hans-Peter.
Sheringham in klarer Abseitsposition. Unglaublich. Der Schiedsrichter zögerte einen Augenblick, blickte zum Schiedsrichterassistenten. Und was macht der? Der läuft doch tatsächlich Richtung Mittellinie. Unglaublich in der 90. Minute das 1:1 durch Teddy Sheringham.
Ja, VAR Pull. Irrte in diesem Fall.
Gewaltig, oder?
Nein, es war also beileibe keine Abseitsposition. Es war ein krummes Ding. Es war kein schön herausgespieltes Tor. Es gab die Ecke, es gab den unsauberen Klärungsversuch von Thorsten Fink, der den Ball nicht voll trifft und dann spielt er ihn im Prinzip auf die Füße von Giggs. Giggs gibt ihn gleich wieder direkt in den Strafraum. Sheringham steht so einen kurzen Meter vorm 5-Meter-Raum, dreht sich halbe Drehung und drischt ihn einfach rein.
Aber das ist dann der Moment, wo man sagt, da ist dann Thorsten Fink und nicht Lothar und der hätte vielleicht sauber klären. Also das, da wird's doch so ein bisschen eine Frage der Auslegung, was wäre wenn gewesen,
ja,
oder?
Ja, ich glaube aber auch, dass tatsächlich Peter Schmeichel dafür große Verwirrung gesorgt hat, weil das war ja nicht irgendein Torhüter, sondern das war ein Torhüter, der bekannt war und gefürchtet dafür war, dass er bei solchen Spielen, wo es spitz auf Knopf stand in der Schlussphase, bei Standards immer mit nach vorne gekommen ist. Der hat also in seiner Karriere insgesamt 11 Tore geschossen, Peter Schmeichel. Und das war ein guter Kopfballspieler und das war natürlich eine Erscheinung. Der hat ja 1,93 Körperlänge gehabt, der hat mehr als 100 Kilo mitgebracht. Das heißt, der hat Räume geschaffen und die Zuordnung bei den Bayern war einfach komplett über den Jordan gegangen.
Mhm. Ja, die haben ja auch, also das, es wird so Angst in die Lieder reingekommen sein. Manchester United hatte, du hast es eben schon skizziert, eine Wahnsinnssaison gespielt. Ne? Die haben ja 7 Tore in der Nachspielzeit gemacht bis zu diesem Zeitpunkt und ja, dann waren sie eben da.
Man nannte das dann auch die Fergie-Time.
Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen.
In Leverkusen weil, nennt man das jetzt die Schabi-Time.
Ja, das ist ja auch unglaublich.
War ich ja gestern.
Du warst doch gestern Abend wieder da, ne?
Oder? Das ist gegen unglaublich. Stuttgart? Mittlerweile kannst du es ja auch fast als Reporter raufbeschwören, dass es so kommt.
Das 2:2 dann.
Ja. Und du wartest eigentlich nur noch auf den Augenblick und dann ist diese Nachspielzeit eigentlich auch weg und du weißt, okay, den Freistoß gibt er noch und dann wird er wirklich auch wieder noch irgendwie da reingedroschen. Das ist unfassbar.
Das ist schon spannend, jetzt zu beobachten, wie lang hält das so an? Wie lang werden sie diesen Erfolg auf dem Niveau verwalten können? Das wird spannend.
Total.
Okay, also das ist der Ausgleich und mittendrin die Glatze an der Pfeife.
Pierluigi.
Pierluigi, und der hat sich an dieses Spiel natürlich auch erinnert.
Yeah, the 2 minutes, 2:34 in Barcelona, yeah, was something unique, because we are talking of the most important match in the club competition in the world, and having 2 goals scored in 2.5 minutes during stoppage time, moving the trophy from one side to another, in that atmosphere, Camp Nou, certainly was incredible.
Camp Nou, sagt er. Ich lasse mich ja auch belehren. Also ist ja nicht, also ich kann auch, aber ich sage es
nicht. Ich nicht von irgendeinem Schiedsrichter hier so beeinflusst.
Der da für die FIFA auch noch da irgendwie jetzt mittlerweile
der
arbeitet.
Der dafür zuständig gewesen ist, dass diese Nachspielzeit bloody hell jetzt mittlerweile locker immer im zweistelligen Bereich
ja,
ist.
Ja, Oli Kahn sagte ja übrigens nach diesem Spiel, der Fußballgott ist manchmal ein Sadist. Ja, und ganz genau so kam es. Es steht 1:1, aber Dinge kommen komplett ins Wanken. Er hat da die Zeit nicht genau getroffen in der Retrospektive. Wir reden von 102 Sekunden.
In denen die Tore fielen.
In denen die
Tore fielen. Aber ich glaube, er meinte die Nachspielzeit insgesamt.
Dreiminütige Nachspielzeit ist ja aus heutiger Perspektive überhaupt nicht lang. Aber damals war das schon
üppig.
Das war schon
üppig,
ja. Und jetzt passiert's, oder?
Ja.
Kupfer erklärt mit dem linken Fuß, das war die 90. Minute, das ist die 91. Minute. Das ist bitter. Der Pfosten da unten und die Latte da unten sind mit Schuld. Einmal Scholl, einmal Janka. Um Himmels Willen jetzt nicht der Siegtreffer. Ecke für Man U von Beckham. Kopfball, Achtung, Tor. Der war nicht im Abseits. Der Treffer gilt. Vorlage kam von der Nummer 10. Und zwar ganz deutlich von Sheringham. Sheringham macht auch dieses Spiel. Sheringham hat das Pokalfinale entschieden und Sheringham entscheidet für Man U das Treble. Unfassbar.
Ja, war es in der Tat. Und danach, diese Bilder danach, die fressen sich ja auch in die Fußballseele rein. Also
Kufur habe ich vor allem in der
Erinnerung. Kufur, wie er auf dem Rasen ausgestreckt liegt und zittert, weil er wie körperliche Schmerzen aushalten muss.
Mario hatte die Mütze in der Zwischenzeit ausgezogen?
Ja, glaube ich schon.
Das war... Ach, man ist natürlich jetzt echt nah dran, das irgendwie süffisant auszukosten. Nein, das war ein Drama. Das war ein Drama aus bayerischer Sicht. Das war die Mutter aller Niederlagen.
Weil sie auch total unverdient gewesen ist.
Exakt. Und Colina, weil alle sanken zu Boden und er ist hingegangen zu den Bayern-Spielern und hat gesagt, stand up when you're a man. Also steht auf, wenn ihr Männer seid.
Ja, das ist auch
und hat so aber da
uns, Macho-Gequatsche, echt.
Es ist Macho-Gequatsche. Aber Burkhardt, wenn man es so zuspitzt, auch mit solchen Dingen, dann wird daraus eben auch die Mutter aller Niederlagen.
Ja, ich glaube, hinzu kommt noch, Sven, dass natürlich beide Vereine so eine ganz große Sehnsucht in sich trugen, endlich diese Trophäe wieder nach oben zu stemmen. Die Bayern seit 76 nicht mehr den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Manchester United seit den Tagen von George Best nicht mehr, seit 1968. Und da ist einfach so viel, was sich ja da angestaut hat, bis zu diesem Tag über viele Jahre, viele dramatische Niederlagen. Ich erinnere mich an das Finale im Europapokal der Landesmeister der Bayern gegen Aston Villa beispielsweise, wo sie als Riesenfavoriten reingegangen sind und am Ende auch mit leeren Händen da standen.
Also das passiert und während das da passiert, binnen 102 Sekunden war Franz Beckenbauer zusammen mit Boris Becker, die waren oben im Ehrengastbereich und mussten runter zur Fernsehanalyse, waren im Aufzug und hörten im Aufzug dem Vernehmen nach schon etwas, sie dachten, das sei aber der Schlusspfiff gewesen oder was weiß ich was, kommen unten an und an ihrer Seite ist auch der damalige UEFA-Präsident Lennart Johansson, alter Schwede, der diverse Pokale
sehr alter Schwede.
Und damals, die Tradition, ich glaube, die gibt's immer noch, wurden die mittlerweile wird graviert. Live wird gezeigt, der neue Sieger wird dann so, wird die Gravur gezeigt. Früher war es so, dass dann Bändchen dran gehängt wurden an den Pokal in den jeweiligen Farben des Vereins. Lennart Johansson, alter Fuchs, geht mit Franz Beckenbauer und Boris Becker dann über den Aufzug runter Richtung Siegerehrung und ist klar, jetzt werden die Bayern abgefeiert. Und dann kommen die da an. Und dann stehen da die Leute, die das alles vorbereitet haben und es sind eben die Farben von Manchester United. Das war wohl dann anders arrangiert als das von den Bayern. An den Pokal da ran geheftet und Johansson als UEFA-Präsident sagte, ey, was ist das denn? Und dann kam wohl dem...
Ihr Deppen,
was macht ihr hier für einen Scheiß, die Bayern da? Und dann sagten die so, no, not Bayern Munich, Manchester United, Mr. President. Und Beckenbauer steht daneben, Boris Becker stellt dir diese Szene vor.
Unglaublich, ja.
So. Diese Szene vor.
Das ist normalerweise ja eine Zuspitzung, wie du sie finden würdest oder sehen könntest, wenn dieses Spiel von Hollywood verfilmt werden würde. Mhm. Ne, dann gäbe es so ein Finale, wo dann alle auf diesen Pokal zukommen und denken, jetzt kriegen ihn die Bayern, längst haben aber die anderen während einer Aufzugfahrt.
Während einer
Aufzugfahrt. Und dieser Aufzug steht ja irgendwie auch symbolisch oder synonym für alles, was im Leben passieren kann oder eben nicht passieren kann. Es geht hoch und runter.
Markus Herwig, der damalige, langjährige, ganz bekannte Pressechef vom FC Bayern München, eine mächtige Person. Und damals gab es ja diese SMS-Mitteilungsservice-Dinger. Das war also SMS war ein viel größeres Ding.
Das war heißer Scheiß damals.
Ging millionenfach raus. Und er hatte den Text schon getippt. Ne? Und hatte das eben als unvollendet, nicht abgeschickt, noch ein halbes Jahr in seinem Handy drin. Ja. Und diese SMS wurde er nie los. Ein halbes Jahr später hat er sie dann gelöscht.
Ne? Hat er gemacht?
Hat er gemacht. Ja, musste er. Kann er ja nicht rausschicken, ein halbes Jahr später. Ja, ach, es gibt ja so viel rund um dieses Finale, dass dann auch die Spider-Murphy-Gang, das muss man sich auch mal vorstellen. Also, dass, wenn du das Vorprogramm jetzt dir anguckst, was da für ein Scheiß zum Teil gemacht wird. Und damals spielt da die Spider-Murphy-Gang.
Wie im Camp Nou?
Im Stadion, Vorprogramm, die Spider-Murphy-Gang, ne? 98.000 Zuschauer. Ja, ich finde das ja ehrlich gesagt ganz süß, dass sowas da damals eben noch möglich war. Nur die Erinnerungen der Bayern an dieses Drama sind natürlich fatal.
Ja, bevor wir zu den Reaktionen der Bayern-Spieler kommen, machen wir jetzt erstmal den Schlusspfiff und dann machen wir noch ein paar Reaktionen von den Jogodorus.
Ja.
Das Spiel ist aus. Manchester United gewinnt überaus glücklich gegen toll spielende Münchner Bayern, die Pech hatten. Das nenne ich Pech, in den letzten 2 Minuten zu verlieren. Sie liegen geschlagen auf dem Rasen, können es nicht fassen.
Wahnsinn. Ja, wir haben noch Reaktionen. Und man kann die Mutter aller Niederlagen nicht völlig isoliert betrachten in diesem Sommer. Ich glaube, wir müssten schon noch auch einen Schlenker Richtung Berlin fliegen, ne? Oder, Burkhard? Finde ich schon.
Zum Pokalfinale dann?
Ja, ich habe ja auch mit Christoph Dabrowski gesprochen, ne, der damals ganz jung für Bremen spielte und da gegen die Bayern gewann. Der wollte unbedingt das Trikot von Effenberg haben, nachdem Bremen da im Elfmeterschießen gewonnen hat. Aber er hat gesagt, nach dem Schlusspfiff war der Effen nicht mehr da. Also der hat er nicht bekommen.
Ja.
Kann man nicht isoliert betrachten.
Nein, kann Burkhard. Man nicht. Aber was für eine dramatische Zuspitzung der Fußball gefunden hat in diesem Frühjahr 99. Ich meine, wir reden hier von der Champions League, wir reden vom DFB-Pokalfinale. Und gleichzeitig gab es ja auch noch das Abstiegsdrama in der Fußball-Bundesliga.
Ja.
Mit Günter Koch, der sich am Abgrund befindet und dann feststellen muss, dass der erste FC Nürnberg auf einmal abgestiegen war. Das alles findet ja innerhalb von nur wenigen Wochen statt.
Wahnsinn. Wahnsinn. Wir machen natürlich gleich weiter mit, weil jetzt ist das Spiel verloren worden. Wir werden gleich noch Reaktionen haben, vor allem Franz Beckenbauer. bei dem Bankett reden. Also nach diesem Spiel im Nou Camp und dann später in Berlin fand ich schon ziemlich bezeichnend. Ihr habt uns gemailt an info@jogo-bonito.de. An dieser Stelle sei gesagt, Leute, bitte nutzt den Club de Jogadores, würde uns sehr freuen. Also gibt's alle Möglichkeiten. Das ist ja ein Podcast, der auf Donation basiert. Das heißt, ihr gebt uns, wenn ihr Lust habt, das, was ihr meint, was das Ding hier wert ist. Alle Infos findet ihr unter jogo-bonito.de, das ist unsere Homepage, da gibt's alle Zahlungsmodalitäten und auch in den Shownotes findet ihr das.
Kann man sagen, dass der Club de Jogadores gerade wieder so ein Powernap hält?
Naja, Powernap, ich würde sagen, ist wie so ein Kaktus eigentlich, wenn du durch Arizona fährst. So ein Kaktus ist dann trotzdem immer noch grün, aber er ist stachelig und er braucht zum Glück sehr wenig Wasser,
ja,
um zu überleben.
Ja, aber er braucht auch schon Wasser.
Es ist ein Kaktus, wenn nicht sogar eine kleine Kaktee. Ich weiß es nicht genau.
Was ist denn der Unterschied zwischen Kaktus und Kaktee?
Ich glaube, das ist rein
größenmäßig.
Ja, glaube ich schon. Scheiße, jetzt sind wir ja wieder in so einem Bereich, wo Leute, ihr habt ja überhaupt gar keine Ahnung. Ja,
haben wir auch
nicht. Gibt eine Kaktee, die ist 2 Meter groß, ja, und die steht da.
Übrigens, das erste Flutlichtspiel bei einer großen Endrunde, ne, um da auch nochmal anzuknüpfen an die Geschichte in Dortmund. Europameisterschaftsfolgen, ja, in Dortmund. Das erste Flutlichtspiel hat uns auch ein Jogador geschrieben, gab es beim Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 1966 bereits zwischen England und Uruguay.
Was?
Wie? Ja, nicht was.
Ich hatte doch behauptet, ja, 82,
genau,
und habe mich berufen auf das Buch von Hardy Grüne.
Ja, ich glaube, der
Hardy hat das genauso geschrieben.
Wie wir früher in der Schule sagten, der Kasus Knacktus. Ist in diesem Fall, dass Hardy Grüne von Europameisterschaften möglicherweise gesprochen hat.
Nein. Also bitte.
Aber wenn du das Spiel siehst, 66 England gegen Uruguay, siehst du, wie die Schatten fallen und du weißt, dass es Flutlicht ist.
Das ist die Sonne in England.
Nein. Und außerdem 1974,
ja,
Deutschland gegen die DDR in Hamburg. Da beschäftige ich mich gerade mit und habe da jetzt auch ein Buch zugelesen und da ist am Anfang.
Also war es einfach schlicht und einfach falsch?
Ich wollte dir jetzt einfach irgendwie auch mal über die Straße helfen, aber du wartest ja, bis der Laster kommt.
Ja, bin ich wieder im Radkasten. Aber ich überlebe sowas, weißt du? Das ist der Elastico. So. Ich bin Mister. Ja, das Mist,
du bist,
kein Problem.
Weißt du, du bist wie die Cane Toad in Queensland in Australien. Die Zuckerrohrkröte. Ja, die hat ja die Gabe, dass sie, wenn sie auf der Straße unterwegs ist, sie quert also einen Australian Highway.
Ja.
Und das ist schon auch ein Stück für so eine Cane-Toad. Das ist eine große Kröte, eine hässliche Kröte. Und das ist eigentlich auch eine Plage.
Willst du damit behaupten, ich sei hässlich, oder?
Nein,
was?
Ich versuche ja nur Bilder zu schaffen.
Arschloch.
Und diese Cane-Toad, wenn die dann spürt, dass sich ein Fahrzeug nähert und sie spürt, dass sie das nicht mehr rechtzeitig auf die andere Seite schafft, dann ist sie in der Lage, ihre Innereien nach außen zu stülpen, dass für den Fall, dass sie überfahren wird, sie rein theoretisch die Chance hätte, das alles wieder einzusaugen und dann weiterzuspringen.
Das macht die dann auch?
Also es ist mir zumindest da erzählt worden. Die lügen ja auch viel. Ne? Da wird ja auch viel, ja, übertrieben, was so Natur angeht.
Willkommen in meiner Welt. Wir haben Mails bekommen. Geschickt an info@jogo-bonito.de. Den Club der Jogadores mit den Kakteen haben wir jetzt schon nochmal platziert, oder?
Ja, ich glaube schon.
Oder?
Das war jetzt der
eindeutiger.
Das war jetzt der Wink mit dem Kaktus.
So. Hier hat jemand geschrieben, ein Stammhörer aus Stammhörer Wieland schreibt: Hallo Burkhard, hallo Sven, ich bin ehrlich, als ich den Titel der letzten Folge las, habe ich nichts Gutes befürchtet.
Was? Welche letzte Folge war das?
Das war, glaube ich, diese DDR-Folge mit
Blackbox DDR.
Mhm. Warum? Der oftmals infantil wirkende Sven würde das ins Lächerliche ziehen. Wie kann ich das?
Ich habe gerade an was anderes gedacht, deshalb muss ich kurz schmunzeln.
Bin ich infantil? Mm-mm.
Lies weiter.
Ich muss nochmal starten, weil das dauert jetzt ein bisschen. So. Sven würde das ins Lächerliche ziehen. Hat er nicht. Ganz im Gegenteil. Großes Kompliment. Was mich noch mehr beeindruckt hat, war nicht die sehr gute Recherche zu diesem Thema. Das ist schon ein echter Goldstandard bei euch. Nein. Mir ist es diesmal besonders aufgefallen, mit wie viel Respekt ihr mit diesem Thema umgegangen seid. Riesengroßes Kompliment. Ich bin Jahrgang 1964 in Ostberlin neben dem Jahn-Sportpark aufgewachsen. Damals spielte noch der mehrmalige DDR-Meister Vorwärts Berlin dort. Als Kinder konnten wir zur zweiten Halbzeit kostenlos ins Stadion. Und so habe ich nicht nur die DDR-Oberliga gesehen, sondern auch die Spiele im Europapokal der Landesmeister. Der Höhepunkt war dabei Feyenoord Rotterdam mit dem immer rauchenden Ernst Happel auf der Bank. Was mich als Stepke besonders fasziniert hat, war die Tatsache, dass ein Österreicher in den Niederlanden arbeiten darf. Das ist ja interessant. Mhm. Ja. Ja klar, ich meine, der DDR, wo durfst du da hin? Ne? Natürlich wusste ich durch meine Westverwandtschaft ob der Möglichkeit des Reisens, doch ich dachte, das geht nur im Urlaub. Nachdem 1971 Vorwärts Berlin nach Frankfurt oder umgetopft wurde, hat man ja auch darüber berichtet, und ab 75 der BFC Dynamo im Jahn-Sportpark spielte, gingen wir nicht mehr dahin. Warum? An den Spieltagen lief in zivil gekleidete Stasi durch die Straßen. Sie waren so leicht zu erkennen. Alle mit identischem kurzen Militärhaarschnitt, gleichen Anoraks, auch bei Sonnenschein, mit Knirps-Regenschirmen ausgestattet und immer zu zweit unterwegs. Da ging man dann einfach nicht hin. Boah, das ist aber eine Beschreibung, da bekommt man wieder ein Bild davon, wie das dann war. Da am Prenzlauer Berg, wo der Jahn-Sportpark dann auch steht. Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes und erholsames Osterfest. Oh, das ist ja schon ein bisschen her. Aber trotzdem schön, dass Wieland geschrieben hat. Ja, tolle Geschichte, danke.
Eine Geschichte noch von Rocky. Michael Rohkemper, der aber nur Rocky gerufen wird. Lieber Burkhard, lieber Sven, ich erlaube mir, dass du, da ich vermutlich in den letzten 6 Monaten mehr mit euch gedanklich verbunden war als mit einigen Familienmitgliedern aus meiner Sippe. Vermutlich weiß ich sogar mehr Geschichten über euch als über meinen Bruder.
Oh.
Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Euer Podcast ist für mich wie ein Treffen mit Kumpels in lockerer Runde und man quatscht über Fußball. Ich liebe es als Vollblut-Altherrenspieler von 53 Jahren, der immer noch wie bekloppt zum heimischen Kreisliga-Fußball rennt, zur DJK Dülmen. Wer kennt den Verein nicht? Und die vereinsinternen Themen und die großen Fußballgeschehnisse vom Wochenende rauf und runter diskutiert. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Diese Vertrautheit ist so angenehm und wohltuend, wobei ich die Geschichten aufsauge und selber in meiner Fußballkabine teile und beim Hören Zeit und Raum verliere, was in der heutigen Zeit im Rahmen von Achtsamkeit ein perfektes Stressbewältigungstraining ist. Oftmals ruft meine Frau bei meiner Gassi-Runde an und fragt, wo ich denn bleibe. Und die Antwort, ich muss noch den Podcast zu Ende hören. Okay, vielen Dank.
Vielleicht sollten wir gucken, dass wir, also wo das hat ja fast therapeutische Wirkung, dass wir das vielleicht dann
über die Krankenkasse abrechnen.
Ja, das meine ich, weißt du? Es gibt ja einen möglichen Scheiß Globuli und ich, so. Glaubst du an sowas?
Ja, nein. Globuli darfst du auch nicht mehr abrechnen, du durftest noch nie, glaube ich.
Je nach Krankenkasse, also die ich habe, die macht alles.
Ja?
Ja, die ist aber auch teuer.
Ja, du bezahlst auch 6.000 Euro aber im Monat.
Ich bin ja auch, also das ist richtig. Aber kriegen wir nicht hin, glaube ich, dass wir das über Krankenkasse abrechnen. Das wär ja ein guter Weg, vielleicht hört da draußen irgendwie jemand das, ne? Wir sind gerade dabei, die bayerischen Scherben einzukehren. Also 1-2 die Niederlage, Sammy Kufur liegt da, alle sind völlig verzweifelt, man weiß nicht wohin mit sich selbst. Es geht den Spielern so, den Fans so. Und Ottmar Hitzfeld sagt im Stadion,
es ist nachzuvollziehen, dass man dann niedergeschlagen ist, dass man total enttäuscht ist, dass man leer ist, dass man es nicht kapieren kann.
Ja, oder Markus Babbel.
Papier brauchst du schon, um sowas aufzufordern, aber das glaubt, dass man dann trotzdem nicht besser schlafen kann. Geht man einfach das Spiel nochmal durch, woran hat es gelegen und was war der Fehler, und da kannst du jetzt drehen und wenden, was du willst, das ist halt einfach so gewesen.
Ja, es ist einfach so gewesen.
Ja, und wie immer beim FC Bayern München gibt es, egal was vorher passiert ist, auf dem Platz ein Bankett im Anschluss. Und dieses Bankett hat es dann tatsächlich in sich gehabt. Es gibt viele Bayern-Spieler, die behaupten bis heute, das sei die geilste Party aller Zeiten gewesen, die sie jemals im Zusammenhang mit dem FC Bayern München erlebt hätten. Die hätten nachher halbnackt auf den Tischen getanzt. Aber einer fehlte. Der tanzte nicht auf den Tischen, sondern der lag stinkesauer in seiner Bude, auf seinem Zimmer, in seinem Bett. Und das war Oliver Kahn.
Ja, das muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Jeder macht das auf seine Art und Weise, diesen Frust zu bearbeiten. Ich brauche eben da ein bisschen Ruhe, muss mich ein bisschen zurückziehen. Der ein oder anderen müssen zusammen sein, müssen ein bisschen was trinken. Und so macht das jeder auf seine Art und Weise.
Ja. Er war nicht dabei. Aber Franz hat das Wort ergriffen. Ich meine, das war ja oft so in der Zeit. Ich glaube, in Lyon war das mal nach einer Niederlage mit der Uwe Seeler
Traditionself
und so. Da hat er die Mannschaft häufiger in den Senkel gestellt. Und natürlich wurde das immer mitgezeichnet. Das war oft nicht gut zu verstehen. Aber trotzdem, wenn man genau zuhört, ist da schon sehr, sehr viel drin bei Franz Beckenbauer.
Bevor man hinlangt, hat man uns die Hände wieder zurückgezogen. Das haben andere schon erlebt, heute müssen wir das erleben. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, wie froh und wie glücklich wir waren, in dieser Saison endlich wieder Fußball gesehen zu haben. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Es hat Spaß gemacht.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass die großen, also die Granden beim FC Bayern München mit dieser Niederlage doch sehr, ja, pfleglich umgegangen sind, weil sie eben alle sich daran erinnert haben, wie das ist als Spieler, wenn du so ein großes Ding vergeigst. Uli Hoeneß beispielsweise haben wir vor kurzem thematisiert, seinen Wolkenschuss von Belgrad im EM-Finale gegen die Tschechen damals. Und vielleicht lag es auch daran, dass der Uli Hoeneß sich auch sehr moderat über dieses Drama vom Nou Camp geäußert hat.
Das Spiel war zu Ende und jetzt zeigte dann der vierte Mann am Rande dann 3 Minuten und damit war klar, jetzt müssen wir nochmal zittern, aber wir waren nie so richtig unruhig auf der Bank.
Mhm. Ja, und im Nachgang, als sie es dann verloren hatten, waren sie natürlich tief geknickt, aber wie gesagt, so die große Polemik ist eigentlich nicht zu vernehmen gewesen.
Ich meine, die ganzen Diskussionen über taktische Dinge, das ist alles Unsinn. So ein Tor kann eben passieren, das sind Fehler, die passieren. Manchmal trifft man den Ball, dann ist er auf der Aschenbahn und jetzt geht er dem anderen direkt vor die Beine und das hat nichts mit Taktik zu tun, sondern das ist einfach Glück.
Ja, du hast es eben gesagt, also 76 mit Uli Hoeneß. Franz Beckenbauer hatte ja auch in seiner Frühphase Dinge, die wehgetan haben, war 66 dabei bei der Weltmeisterschaft, 70 war er dabei.
Gegen Italien
im Halbfinale. Schlüsselbeinbruch. Dass das so ein ganz schmales Band ist an dieser Spitze und solche Dinge eben nun mal passieren können. Und das sind dann die Hauptdarsteller. Und das ist dann ja der Einlass in die Fußballgeschichte. Und dann bist du entweder auf der Seite der Sieger oder eben Gesicht des Untergangs. Stefan Effenberg war in dem Fall natürlich 99 am Boden zerstört.
Ich denke schon, dass die Mannschaft was ganz Großes geleistet hat in dieser Saison. Wir wollen natürlich noch das Sahnehäubchen oben draufsetzen in 2 Wochen, DFB-Pokalfinale. Und da werden wir uns auch alles dran setzen, diesen Pokal zu holen. Zumal unser Trainer den noch nicht gewonnen hat. Ich habe ihn ja schon mal gewonnen. Das ist natürlich noch besonders wichtig.
Und das ist ja eben sein Blick nach vorne. Das macht ihn dann doch zu einem großen Spieler.
Das stimmt.
Im Auge der Niederlage zu sagen, ja, wir haben Ziele und später sollte er, 2 Jahre später als Kapitän, die Champions League dann tatsächlich gewinnen. Also da kommt dann der Hunger ins Spiel. Er wurde nicht gebrochen durch die Mutter aller Niederlagen.
Nein, ein Stefan Effenberg zerbricht nicht. Also das, um das auch mal festzuhalten. Das Interessante aber ist, dieser O-Ton, den wir jetzt gerade gehört haben von Effe, entstammt einem aktuellen Sportstudio 4 Tage nach dem Finale. Sie hatten in der Meisterschaft, glaube ich, in Leverkusen gewonnen oder so, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die waren ja schon Meister, hatten einen riesen Vorsprung, mussten aber die Bundesliga noch zu Ende spielen. Mhm. Und im Anschluss daran wurden sie eingeladen ins Sportstudio und kamen tatsächlich in Mannschaftsstärke ins Sportstudio, also mit Franz Beckenbauer, mit Lothar Matthäus, mit Uli Hoeneß. Und die waren alle da. Matthäus war, glaube ich, sternhagelvoll. Der ist dann nur einmal kurz was gefragt worden und das war wirklich peinlich. Das habe ich euch jetzt auch nie mitgebracht, weil ich das nicht möchte, dass sowas hier nochmal zu Gehör kommt. Und das finde ich aber schon besonders, dass das Sportstudio dann damals noch auch so wichtig gewesen ist, dass dann der FC Bayern München sagt, okay, das ist jetzt eine Pflichtnummer, ja. da müssen wir durch. Ja, das müssen wir jetzt machen.
Ja, und dann ging es weiter zur nächsten Gelegenheit. Ja, also ich meine, Leverkusen ist das ja dann auch passiert 2002, dass man ein Pokalfinale verloren hat, ein Champions League Finale. Jetzt waren es eben die Bayern, ja, im Jahr 1999, Berliner Olympiastadion. Bayern München hätte es über 90 Minuten regeln können, hat es aber nicht getan.
Stand 1-1.
Und dann geht es zum Elfmeterschießen. Hans-Peter Pohl ist natürlich da und vom Radio Bremen ist das, der war ja ganz lange in der Bundesliga-Konferenz immer wieder zu hören, Henry Vogt. Die beiden Reporter übertrugen dann das Elfmeterschießen und was soll ich sagen? Effe kam, sah und er siegte mal wieder nicht.
Effenberg Schuss und drüber! Drüber! Effenberg schießt drüber!
Der Ball ist freigegeben, jetzt gleich. Rost läuft an, meine Damen und Herren, schießt und verladen! Und mit welcher Routine und Gelassenheit!
Der Lothar, der Ball liegt auf dem Punkt, die Spannung, sie ist nicht zu überbieten. Lothar Matthäus läuft an, schießt und gehalten! Gehalten! Vorbei! Aus, vorbei! Bremen ist Pokalsieger 1999.
Frank Rost verwandelt für Werder Bremen einen Elfmeter, hält gegen Lothar Matthäus und in dem Moment des Triumphes, ich habe es mir nochmal angeguckt, rennt er erstmal Richtung Mannschaft, dreht ab und wendet sich nochmal zu den bayerischen Fans in der Kurve und macht eben, ja, es ist nicht der Mittelfinger, aber es ist so diese Geste, wo du so den einen Arm unter den anderen knallst, ja. Dieses wisst ihr was, leckt mich doch. Ja? Mhm. Eine sehr abfällige Geste, muss
wir
man sagen,
euch im gezeigt. Moment
des Triumphs.
Ja, ja. Das sollte man so nicht machen. Also wir haben ja auch junge Hörer. Ne, man sollte
den Je Gegner, nach Situation den,
nein,
und Anlass.
Nein, man sollte dem Gegner immer Respekt.
Es ist kein situationsangemessenes Verhalten, nein, das ist richtig.
Null. Und in diesem Zusammenhang ja auch noch wichtig, dass das jetzt schon jeweils die sechsten Schützen waren. Ne? Mhm. Also die brauchten, es ging als wirklich im direkten Duell 1-1. Und Lothar Matthäus wollte eigentlich gar nicht schießen mal wieder.
Es hat sich keiner irgendwo gemeldet, dass er den Elfmeter schießen möchte, den nächsten. Und okay, ich habe mir den Ball geschnappt und habe verschossen. Tut mir leid.
Ja. Oder Stefan Effenberg.
Ich muss ja sagen, in diesem kurzen Augenblick habe ich so ein Flashback ins Pokalfinale 1900 irgendwann, als Matthäus mit seinem Wechsel zu den Bayern schon irgendwie sich einig war und klar war, das ist das letzte Spiel für die Gladbacher und er, naja, ihr wisst es alle, schoss den Ball nicht so platziert.
Das war sein letztes großes Finale, in dem er den Elfmeter verschossen hat. Aber also Lothar Matthäus, wenn man sich die Szenen anguckt, auch der 38-Jährige, was der da im Mittelfeld gemacht hat, ein überragender Spieler, auch in dem Alter noch. Ne?
Ja.
Stefan Effenberg zu seinem Elfmeter, ich meine, der stand in der Kritik, 5 Millionen verdiente er zu der Zeit, was natürlich eine Unsumme war. Man redet, glaube ich, noch von D-Mark zu dem Zeitpunkt. Aber ja. Trotzdem war er ja bei den Bayern-Fans natürlich erheblich in der Kritik. Er selbst sagte aber...
Dahin habe ich noch nie geschossen. Also ich habe mal daneben geschossen oder der Torwart hat auch mal gehalten. Aber dahin, das war Premiere. Ist natürlich bitter. Tut mir auch leid für die Mannschaft, aber die sind in der Lage hier, die tut mir nicht so weh wie gegen Manchester.
Soll ich dir eins sagen? Ich finde Stefan Effenberg cool.
Ja?
Ja, du musst jetzt gar nichts sagen.
Nee, mach
ich nicht. Finde bei dem, wie er sowas nimmt und wie er nach... Also, er hat dieses, komm, aufstehen, weitermachen. Und dich kann nicht jeder lieben, bleib bei dir. Ich finde, das sind schon wichtige Botschaften im Leben, aus denen man was mitnehmen kann. Man kann zu einem Ergebnis kommen, ich mag den nicht oder ich finde ihn unsympathisch. Aber ich persönlich finde, dass er schon eine Statur hat, auch eine charakterliche Statur, die mir imponiert.
Ja.
Bayern-Fans sind im Stadion, Bremer-Fans auch. Und dass die Bayern so eins auf den Arsch gekriegt haben.
Werder als 13. zu diesem Finale gekommen, ne? 13. in der Fußball-Bundesliga gegen den deutschen Meister.
Ja, Thomas Schaaf gerade Trainer in seiner Saison und Werder vor dem Verderben gerettet und was dann kommen sollte hin zu 2004 war ja der Wahnsinn. Mhm. Übrigens, einfach Fußball, ich habe lange auch über dieses Finale gesprochen mit Thomas Schaaf, mit Christoph Dabrowski sowieso. Das war schon interessant und Werder feierte natürlich, als gäbe es keinen Morgen und die Bayern-Fans guckten ziemlich blöd aus der Wäsche.
Hochmut kommt vor dem Ball. Hochmut kommt vor dem Ball. Wer drei Titel anvisiert, nachher nur einen hat, der hat verloren.
Ja, das ist ja klar. Und das war auch im politischen Berlin ein großes Thema. Damaliger Bundespräsident war Roman Herzog. Es muss einen Ruck durch Deutschland gehen.
Rucki-Zucki-Herzog.
Bundeskanzler war Gerhard
Schröder. Rucki-Zucki-Schröder.
Rucki-Zucki-Schröder. Und beide sagten nach der Niederlage der Bayern gegen Werder Bremen, erst hören wir Roman Herzog, dann Gerhard Schröder.
Mir geht's wie dem Bürgermeister, dem einer seiner Gemeinderäte gestorben ist und der gesagt hat, mir ist jeder recht.
Es war ein tolles Spiel und ich freue mich, dass die Werder gewonnen haben, denn immerhin ist Bayern München deutscher Meister und wenn auch dann nochmal klar wird, dass in einem wichtigen Spiel die Bayern zu schlagen sind, dann denke ich, nutzt das dem deutschen Fußball.
Hat er dann eigentlich auch ein Werder-Trikot angezogen oder wurde er wenigstens Mitglied von Werder Bremen? Das hat er doch immer gemacht. Der war doch auch Mitglied oder ganz großer Herzensfan von Dortmund.
In Cottbus. Saß er in Rostock.
Bei Hannover 96 garantiert auch.
Naja, eigentlich war das Hochwasser der Elbe war ja das, was ihn dann seine Kanzlerschaft rettete.
Rettete, ja.
Also ich sag mal so, um es biblisch auszudrücken, Gerhard Schröder war immer den Römern ein Römer und den Griechen ein Grieche.
Ja, das war schön.
Aber er war auf gar keinen Fall Bayer. Und soll ich dir eins sagen, so hochdekoriert die auch sind und so studiert und gescheit sie sind, Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt, auch inhaltlich, hat es philosophisch noch viel, viel besser auf den Punkt gebracht bei seiner Bankettrede nach dieser Niederlage. Das finde ich schon, wow, das ist ganz, ganz großer
jetzt
Sport.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, klingt ein bisschen schwierig verhalten, aber ihr werdet ihn schon hören.
Auch wenn die beiden Pokalendspiele nicht gewonnen wurden, wir haben sie nicht verloren, wir haben sie nur nicht gewonnen. Das war
großartig, oder?
Wir haben sie nicht verloren, wir haben sie nur nicht gewonnen.
Ja. 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 Das ist so, ja.
Ich finde, das ist ein Trost für alle Fans des ersten FC Köln auch jetzt in diesen Wochen.
Warum kommst du mir jetzt so mit diesen?
Ja, weil ich einfach versuche, auch einen Transfer zu schaffen.
Soll ich dir eins sagen?
Nein.
Der erste FC Köln.
Ja.
Braucht einen kompletten Neuanfang auf allen Ebenen. Und da rede ich auch von dieser Mitbestimmungsidee. Dinge funktionieren in Köln nicht und das ist einfach fürchterlich mit anzusehen. Ich glaube, es bedarf eines Paradigmenwechsels in Köln. Ja, ein weiteres Mal.
Ich schlage das zu Hause nach.
Ottmar Hitzfeld war also in seinem, ist er eigentlich gescheitert in seinem ersten Bayernjahr?
Nein,
er ist Meister geworden.
Nein, wenn du wirklich drei Titel holen kannst, eine realistische Chance darauf hast und das auch ja eigentlich ganz souverän geschafft hast, eine Mannschaft, die unglaublich viel Potenzial noch hat. Du musst halt irgendwie dich von Lothar Matthäus jetzt mal lossagen. Und das passiert ja dann auch mit ein bisschen Verzögerung. Und da hat dann so viel Potenzial noch vor sich da. Der ist nicht gescheitert, auf keinen Fall.
Er selbst sagte rückblickend auch,
hätte ich da im ersten Jahr schon die Champions League gewonnen mit Bayern München 99 und vielleicht noch Pokal, dann anschließend vier Tage später, dann wäre ich sicherlich nicht 6 Jahre am Stück bei Bayern Trainer geblieben.
So ist es.
Nach der Mutter aller Niederlagen, die dann noch eine kleine Schwester hatte, das war dann das Pokalfinale gegen Werder Bremen, aber eingebrannt hat sich das Ding gegen Manchester United.
Burkhardt. Wilde 102 Sekunden haben bei uns gereicht für fast eine Stunde Podcast.
Fast eine Stunde Podcast. Nächste Woche werden wir das Ganze nicht nochmal erzählen, sondern nur aus englischer Perspektive das Ganze erzählen.
Football bloody hell.
Also ein Ereignis, zwei Perspektiven. Nächste Woche gibt es halt die, wo am Ende strahlende Sieger dastehen und sagen, wow. Bis hierhin vielen Dank, Burkhardt. Nochmal der Hinweis, wie ist das jetzt mit dem Kaktus?
Ja, schlag du es nach. Du musst das jetzt
mit
mal
der bitte... Kaktee oder?
Was ist der Unterschied zwischen der Kaktee und dem Kaktus?
Hattest du das früher auch? Anfang der 80er war das ja total modern. Ich hatte so 4, 5, 6, 7, die gab es immer
den im Kasus Supermarkt. Kaktus?
Kakteen. Ich war ganz stolz drauf. Und auch Ableger konnte man dann von der Schwester holen und die wuchsen dann an und so.
Ich hatte nur diese Jahrmarktspalmen, die man da zugeworfen bekam von einem Laster, wo man irgendwie 20 Mark bezahlt und dann kriegte man 38 Töpfe. Die konnte man kaum tragen und nach einer Woche war die Hälfte tot.
Aber, ach so, verstehe. Naja, also ihr wisst, worum es geht. Der Club des Jugadores, ihr kennt die Wege. Wenn ihr uns schreiben wollt, auch rein therapeutisch, also bietest du da Hilfestellung an für Bayern-Fans, die jetzt retraumatisiert wurden?
Nein.
Weil Trauma ist ja auch etwas Interessantes, weil das heißt ja, du kannst das nie überwinden, sondern nur lernen, damit zu leben.
Ja, aber ich habe ja so viele Traumata, mit denen ich selbst so viel zu tun habe als Fußballfan, also, da habe ich ja keine Zeit für.
Ihr müsst mit eurem Scheiß selber klarkommen. So. Ne? Das ist dann die Botschaft von Burkhardt Hupe.
Ja.
Tschüss sagen, der Burkhardt.
Und der Sven natürlich auch du. Und wir gehen raus mit nochmal mit Barcelona, dem großen Song von Freddy und Montserrat Caballé, würde ich sagen.
Ach so, ja, das habe ich doch hier. Warte mal.